So, wunderbar. Ich freue mich, dass ich heute mit euch das Thema machen darf. Ich bin auch sehr dankbar für Max, sein Auto, das uns auch regelmäßig gute Einleitungen liefert. Ich weiß nicht, was wir machen, wenn Max ein neues Auto kriegt. Keine Ahnung. Hoffentlich nimmt nicht mit besserer Qualität am Auto die Qualität der Einleitung ab. Von dem her bleibt uns der Skoda vielleicht noch erhalten. Ansonsten freue ich mich auch sehr, dass ich mit euch den Einstieg in ein neues Thema machen darf. Und zwar sind wir fertig mit unserer Themenreihe und beginnen mit einem neuen Buch. Wir gehen wieder zurück ins Alte Testament und schauen uns 1. Samuel an. Bevor ich mit dem ersten Kapitel, um das soll es heute gehen, beginne, will ich so eine kleine Einleitung ins Buch machen, aber wirklich nur ja, so die gröbsten Sachen, die du halt vielleicht wissen solltest, um zu checken, worum geht's denn da. Also, größte Überraschung, 1. Samuel ist also wahrscheinlich von Samuel geschrieben. Das wäre schon mal geklärt. Und es geht um eine, ja gut, Luke, ich bin so stark. Und es geht um eine Phase im Volk Israel, und zwar um eine Übergangsphase zur Königsherrschaft. Also davor hatte das Volk immer wieder zum Beispiel so Anführer wie Mose oder Josua, aber das war immer zeitlich begrenzt. Und dann kamen die Richter. Das waren Menschen, die haben Recht gesprochen, aber die waren immer zeitlich, örtlich und auch machtbegrenzt. Also die konnten jetzt nicht irgendwie ein Gesetz erlassen, wo über ganz Israel gegolten hätte. Das war schon was anderes. Und man kennt wahrscheinlich eher so diesen Satz aus der Zeit der Richter: Jeder tat, was in seinen Augen recht war. Also jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding und wir sind alle Israel, aber ja. Jeder macht halt, was er denkt, was gut ist. Und jetzt kommt die Zeit, wo das Volk Israel sagt: Hey, alle Völker um uns herum haben König, wir wollen auch einen. Und dann ändert sich eben gravierend was in diesem Volk von der ganzen Aufstellung. So kann man sich irgendwie vorstellen. Und das Buch Samuel, das verfolgt eben diesen Zeitabschnitt. Und was ich richtig cool finde, ist, das schaut nicht von der Vogelperspektive jetzt auf das Volk Israel und beschreibt es dann so, sondern in diesem Buch, das geht immer mit einzelnen Menschen mit. Das begleitet Personen, auch nicht eine Person, sondern das ist wie so ein Staffelstab, der weitergegeben wird von einer Person zur anderen. Und so wandern wir durch diese Zeitgeschichte und beobachten dabei eigentlich, was passiert in Israel anhand von einzelnen Geschichten von Personen. Und heute beginnen wir mit der ersten Person, die sozusagen diesen Staffelstab in die Hand bekommt. Und wir schauen uns die Geschichte dieser ersten Person an. Und das ist Hanna. Und so geht's ins erste Kapitel. Ich habe mich entschieden, das Kapitel also schon vorzulesen, aber ich habe es gekürzt, also dass man es schon auch checkt. Du kannst gerne mitlesen, aber kann sein, dass du merkst, ich habe so ein paar Verse rausgelassen, damit wir den Überblick bekommen. Deshalb, ich lese kurz vor Kapitel 1. Ein Mann namens Elkana hatte zwei Frauen, Hanna und Penina. Penina hatte Kinder, Hanna jedoch nicht. Einmal im Jahr ging Elkana mit seiner Familie nach Rama, um Gott zu opfern und ihn anzubeten. Und beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Penina und ihren Kindern immer die Anteile, die ihnen zustanden. Hanna jedoch gab einen besonderen Anteil, denn er hatte sie besonders lieb. Doch Jahwe ließ sie keine Kinder bekommen. Ihre Nebenfrau kränkte sie schwer und demütigte sie wegen ihrer Kinderlosigkeit. Das wiederholte sich Jahr für Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, wurde Hanna so gekränkt, dass sie weinte und nichts aß. Eines Tages stand Hanna nach dem Opfermahl auf. Der Priester Eli saß auf einem Stuhl neben dem Eingang zum Heiligtum Jahwes. Hanna war betrübt und betete zum Herrn und sie weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr, wenn du mein Elend siehst und an mich denkst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn den Herrn geben, solange er lebt. Während sie betet, sieht sie Eli, der Priester, und er denkt, sie ist betrunken, da sie ihren Mund bewegt, aber man keine Worte hört. Sie aber betet in ihrem Herzen. So weist er sie zurecht und sagt: Lass ab vom Wein, Frau. Aber Hanna sprach: Nein, mein Herr, ich bin von schwerem Gemüt und habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Da antwortet Eli: Geh in Frieden, Gott gewähre dir deine Bitte. So ging Hanna ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr traurig wie zuvor, und sie kehrte in ihre Heimat zurück, und der Herr dachte an sie, da wurde Hanna schwanger. Als die Zeit erfüllt war, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Es bedeutet von Gott erbeten. Elkana zog mit seinem Haus zum Tempel, um jährlich das Opfer zu bringen, aber Hannah ging nicht mit, sondern sagte, wenn der Knabe entwöhnt ist, bringe ich ihn vor dem Herrn, dass er dort bliebe. Als der Knabe entwöhnt war, vermutlich so 3 bis 5 Jahre alt, da zog Hannah mit ihm nach Rama und brachte ihn zu Eli und sie sprach, mein Herr, ich habe um diesen Knaben gebeten und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn, alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und sie betete dort den Herrn an. Wir starten in unsere neue Themenreihe mit dem Thema auf der Suche nach, keine Ahnung. Und das erste ist Hannas Situation und ein komischer Wunsch. Wenn wir reinschauen, sehen wir Hannah ist eine verheiratete Frau. Scheinbar ist ihr Mann, der Elkana, eigentlich ein ordentlicher Typ. Der scheint freundlich zu sein, er kümmert sich um seine Frau, er versorgt seine Frau, steht dran, er liebt seine Frau, steht auch dran, er ist ein gottesfürchtiger Mann. Jedes Jahr packt er seine ganze Sippschaft ein und zieht zum Tempel, um dort zu opfern und anzubeten. Wir sehen, sie hat auch eine Nebenfrau, die Penina. Das ist jetzt für uns schon also voll komisch, ein bisschen weird und so. Aber damals war das jetzt nichts Besonderes. Das war halt normal, das gab es einfach. Der Elkana, der hat halt 2 Frauen. Und eine Sache sticht eben hervor. Hannah hat keine Kinder und Penina schon. Und sie hat mehrere Kinder auf jeden Fall. Und ganz natürlich wünscht sich Hannah auch Kinder. Also Logo. Und als wäre diese innerliche Wunde nicht schlimm genug, so kommt es auch dazu, dass Penina, die andere Frau, sie dafür beleidigt und sie kränkt und auf sie hinabschaut und sie damit aufzieht und den Finger in die Wunde drückt, weil sie keine Kinder hat. Und die Folgen, die sind auch nachvollziehbar für uns. Das ist klar, Hannah ist niedergeschlagen, sie will nichts essen, sie ist traurig und am Ende will sie alleine sein. Sie weint und sie geht weg. Sie wünscht sich ein Kind. Sie wünscht sich das so sehr und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht gerade an diesem Ort, raus aus dem Alltag, raus aus der Arbeit, raus aus dem Hamsterrad, mal raus aus dem Trott, umgeben vielleicht auch von all den Menschen, von all den Kids, die um sie rumrennen, dass in diesem Moment immer an diesem Ort alles über sie hineinbricht. Und dann steht sie mit Tränen in den Augen auf von dem Tisch und sie geht und sie schüttet ihr Herz vor Gott aus. Ich glaube, auf eine gewisse Weise können wir alle mit dieser Frau mitfühlen. Ich meine, wer kennt es nicht? Man wünscht sich irgendwas, ey, und man wünscht sich das so sehr. Jetzt vielleicht in der Jugend noch nicht ein Kind, aber vielleicht wünscht man sich, ich hätte auch gern einen Partner und eine Partnerin. Vielleicht wünscht man sich, ey, ich wünsche mir gute Freunde. Ich das sehe, wie andere miteinander coole Zeit haben, eingeladen werden, dann wünschte ich mir das auch. Oder vielleicht wünsche ich mir einen guten Job, eine tolle Familie. Vielleicht wünsche ich mir auch einfach nur in irgendwas auch mal richtig gut zu sein. Im Sport, in Musik, in der Schule. Ich wünsche mir das einfach so sehr, aber egal wie du das wendest, egal wie du dich anstrengst, egal was du machst, du kannst dich drehen und wenden, irgendwarum kommt es doch nicht so zustande, wie du dir das wünschst. Und so siehst du die anderen und fragst dich, warum klappt es bei mir nicht? Ich glaube, selbst wenn die anderen dich damit nicht aufziehen, so wie das die Penina gemacht hat, so fühlt es sich doch manchmal so an, als ob jemand den Finger in die Wunde legt, wenn du siehst, wie andere dann doch das haben, was du dir wünschst. Wenn du das Pärchen nebendran siehst, wenn du siehst, wie die Freunde sich umarmen und eine coole Zeit haben, wenn du den Erfolg von jemandem anders beobachtest und selber keinen hast, dann denkst du, hey, das hätte ich auch gern. Warum ist es bei mir nicht so? Ich wünsche es mir doch so sehr. Hannah schüttet ihr Herz vor Gott aus, so lesen wir das. Und dann, finde ich, betet sie was Merkwürdiges. Und das, finde ich, ist so das das Interessanteste an diesem Text. Wenn du den Text liest, dann finde ich, man kann alles nachvollziehen. Alles ist irgendwie auch logisch und das passt so. Und dann aber, ich finde, dieses Gebet ist voll merkwürdig. immer, wenn ich diesen Text lese, stolper ich darüber. Deshalb habe ich mich auch gefreut, jetzt mit dem Thema sozusagen zwangsweise mich damit auseinanderzusetzen. Denn sie betet: Wenn du, Gott, mein Elend siehst und mir einen Sohn schenkst, so will ich ihn dem Herrn geben sein ganzes Leben lang. Ich denke, wenn wir etwas wollen, dann sind, also wenn wir es unbedingt wollen, dann sind wir bereit dafür, völlig unsinnige Deals einzugehen. Vielleicht kennst du das. Dann machen wir Versprechungen, wir versprechen das Blaue vom Himmel runter. Ich erinnere mich noch dran, als ich ein Kind war, dann: Hey Mama, wenn ich den Hund bekomme, ehrlich, dreimal am Tag gehe ich raus, einmal am Tag sauge ich das Haus. Keine Haare, nichts, ich kümmere mich komplett um den. Nie im Leben. Aber man ist großzügig bei den Versprechungen. Ich wünsche mir das so sehr, ich wollte unbedingt diesen Hund haben. Ich verspreche dir alles, alles. Ich schreibe nur noch Einser und gehe immer raus und kein Problem, ich mache alles. In der Realität sieht es oft ganz anders aus. Völlig anders. Und vielleicht kennst du das. Wenn man es unbedingt will, ist man bereit, alles dafür zu geben. Und wenn man es hat, dann sieht es oft irgendwie nicht so aus. Aber Hannah, ihr Versprechen, das macht für mich doch schon von Anfang an gar keinen Sinn. Oder? Also mein Versprechen mit dem Hund an meine Eltern, das hat wenigstens Sinn gemacht. Aber Hannah, ihres, das macht doch gar keinen Sinn. Sie sagt, sie bittet Gott um ein Kind, um einen Sohn. Und wenn Gott diesen Wunsch erfüllt und ihr den Sohn gibt, dann will sie ihn ganz Gott abgeben. Und sie sagt jetzt nicht nur so innerlich so, ja, der ist Gott geweiht, also Gott, der gehört dir, ich kümmere mich halt drum so, sondern sie sagt, nein, also wortwörtlich: Gott, wenn du mir den Sohn gibst, dann bringe ich ihn in den Tempel und er wird dort sein alle Tage seines Lebens. Zwischen Silo und Rama sind es ungefähr, ich habe nachgeschaut, ungefähr 35 Kilometer Luftlinie. Das sind vielleicht 50 Kilometer Fußmarsch. Das heißt, 100 Kilometer muss ich auf jeden Fall als Frau zu Fuß laufen durch irgendwelche staubigen Straßen. Der war klar, wenn ich den wirklich dorthin gebe, dann sehe ich den wahrscheinlich einmal im Jahr. Also ich gebe den wirklich ab. Und es macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Was ist das für ein Versprechen? Warum macht sie das? Als würde ich Gott sagen, so: Gott, ich wünsche mir so sehr ein Auto. Ich würde so gern, was hätte ich, so gern die neue E-Klasse. E63 AMG, Gott, ich bitte dich darum. Das wäre mein größter Wunsch, das verzehrt mich. Und ich verspreche dir, Gott, ja, Thomas kann mitfühlen. Ah, nee, Thomas vielleicht einen Porsche. Ich wünsche mir so sehr den neuen Elfer. Von ganzem Herzen, Gott. Und wenn ich den habe, gebe ich den der Bibelmission, dann sollen die hier nach Usbekistan und so damit fahren und Sachen rüberbringen. Das ist der neue Elfer jetzt nicht das Beste, was es gibt, aber hey, mach einen Anhänger dran. Egal. Alle Tage seines Lebens soll dieser Porsche dann in der Bibelmission um die Welt fahren. Dann würden wir doch sagen: Hä, was ist das für ein Wunsch? Das ist doch völlig absurd. Komm schon, das macht gar keinen Sinn. Entweder du wünschst es dir oder doch nicht. Aber Hanna, was machst du? Ich will einen Sohn und wenn ich ihn hab, dann gebe ich ihn ab. Komisch, oder? Warum macht die das? Warum so was Sinnloses? Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Genau, wo ich sage: Was ist eigentlich der wahre Wunsch? Jetzt stell dir das mal vor, vielleicht auch so ein bisschen, wie das auf diesem Bild ist. Die Menschenmenge, die bewegt sich zum Tempel. Jedes Jahr. Das ist eine ganze Menschentruppe. Das ist Lärmen, da ist was los, da laufen Familien, da springen die Kinder um die Menschen rum und spielen Fangen, die kreischen rum, da sind Tiere, die dahin geführt werden. Die Männer versuchen, das Gepäck rumzuschleifen. Alte Leute, die sich über diese Straße quälen, die ihre Freunde treffen aus der alten Zeit und sich austauschen. Ich denke an die Psalmen, an die Wallfahrtslieder, da wurde gemeinsam gesungen. Da herrscht irgendwie eine festliche Stimmung. Das ist was Besonderes. Ich stelle mir das ehrlich gesagt schon ziemlich schön vor. Ja, es liegt was in der Luft. Hey, wir gehen zum Tempel. Wir beten Gott an. Und mittendrin, in dieser Menge, die dahinzieht, in dieser lärmenden Menge, da ist irgendwo mittendrin diese eine Frau, die irgendwie halt alleine dasteht. Diese eine Frau geht gefühlt allein zum Tempel. Alles ist um sie rum, aber sie geht zum Fest, aber sie hat keine Freude. Wenn man sie anschauen würde, wäre das, als wäre das eine Frau, ich würde sagen, als wäre es eine Frau ohne Gesicht, die sich fragt: Warum bin ich hier? Er sagt, warum bin ich eigentlich hier? Wer bin ich? Ich fühle mich total überflüssig. Kein Mensch braucht mich. Sie stellt sich eigentlich diese Frage nach dem, wer bin ich und warum bin ich hier? Jemand auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, würde ich sagen. Und das ist eine der wichtigsten Fragen, die man sich stellen sollte, auch wenn man es nicht macht vielleicht, aber die sollte man sich stellen. Warum bin ich hier? Und wer bin ich eigentlich? Die ganze Begebenheit, die spielt ungefähr 1000 vor Christus. 1000 vor Christus ist eine völlig andere Welt gewesen. Eine ganz andere Welt, als wir sie kennen. Gerade als Frau muss man sagen, deine Möglichkeiten waren sowas von beschränkt. Irgendwie einen großen Job, kannst vergessen. Karriere, kannst vergessen. Irgendeine Position, vergiss es. Irgendwelche Hobbys, sorry, gibt's nicht. Um die Welt reisen, nicht möglich. Der Wert wurde tatsächlich ziemlich auf das eine einzige beschränkt. Du konntest halt eine Mutter sein. Du konntest deine Mutter sein. Und man muss sagen, sogar ihr Ehemann von der Hannah, der hat ja mindestens noch eine andere Frau. Und sie fragt sich, warum bin ich eigentlich da? Wen interessiert es, ob ich da bin oder nicht? Voll egal. Sogar mein Mann hat noch mindestens eine andere. Und ich glaube, Hannah ist auf dieser unendlichen Suche nach der Frage, ja, wer bin ich denn, Gott, warum bin ich hier? Ich laufe hier mit, aber ich weiß gar nicht mal warum. Und ich glaube, dass sich diese Frage viele nicht stellen heutzutage. Dadurch wird die Frage nicht ungültig, dadurch verliert sie nicht an Relevanz, wenn man sie nicht stellt. Aber die bleibt im Raum und ich glaube, viele drehen sich im Kreis. Man füllt es halt mit irgendwas. Du füllst diese Frage auch aus, ob bewusst oder unbewusst, ganz egal. Aber du beantwortest diese Frage, warum bist du hier? Indem du dir irgendein Ziel steckst, irgendeinen Sinn gibst. Wenn ich so beschreiben sollte, was ist heutzutage höchstwahrscheinlich der größte Sinn, den die meisten Menschen sehen, würde ich sagen, hey, leb im Rausch der Gefühle. Lass es dir gut gehen. Ich bin hier, um Spaß zu haben. In einer Umfrage zu der Frage, worin sehen Sie vor allem den Sinn Ihres Lebens, war die häufigste Antwort, die gegeben wurde, dass ich glücklich bin und viel Freude habe. Das sagen die meisten Menschen, nach dem Sinn ihres Lebens gefragt. Dass ich glücklich bin und viel Freude habe. Ich hole das Maximum raus. Fertig. Darum geht's. Und ich wette, viele von hier machen es genauso. Wenn wir ehrlich sind, machen es genauso, unbewusst oder bewusst. Deine Ziele, die du hast, sind darauf ausgelegt, dass du glücklich bist, wenn du sie erreicht hast. Das Ziel, das ich mir stecke, soll dafür sorgen, dass ich am Ende glücklich bin. Wenn ich doch einen Freund hätte oder eine Freundin, wenn ich doch die Ausbildung bekomme, ey, wenn ich dann endlich das Studium geschafft habe, aber was, wenn am Ende irgendwie der Spaß vorbei ist? Was, wenn am Ende genießen nicht mehr geht und es kommt der Zeit, da ist der Spaß vorbei und es kommt die Zeit in jedem Leben hier, da ist Genießen nicht mehr drin, dann ist es vorbei. Manche sagen auch, hey, über den Sinn des Lebens, es gibt keinen. Alles ist Zufall. Das ist mir auch völlig egal. Zufall, Schicksal, Karma, Universum, nenn es wie du willst, völlig egal. Es gibt keinen tieferen Sinn. Ich finde, das ist tatsächlich das Schlimmste, die schlimmste Antwort, die es gibt, denn dann ist alles nutzlos und bedeutungslos. Denn wenn es egal ist, dass du hier bist, wäre es auch egal, wenn du nicht hier bist. Wenn es egal ist, dass du lebst, wenn es Zufall ist, dann wird es auch niemanden interessieren, wenn du nicht da wärst. Du bist leer, nutzlos, bedeutungslos, alles. Dann müsste alles in diesem Nichts verschwinden. Warum bin ich hier? In diesem Kapitel um Hannas Wunsch nach einem Kind würde ich mich jetzt auf dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube, Hannah sucht viel mehr. Sie sucht was viel Tieferes, etwas, mit dem jeder von uns was anfangen kann, nämlich nach der Frage, wer bin ich, Gott, und warum hast du mich hierher geschickt? Ich laufe alleine dorthin und ich frage mich, keine Ahnung, warum bin ich hier? Und ja, Hannah wünscht sich bestimmt auch ein Kind aus dem einfachen Grund, weil man sich eben ein Kind wünscht, aber dann würde ihr Versprechen halt absolut gar keinen Sinn machen. dann wäre es völlig sinnlos, was sie sagt. Indem sie das Kind sofort abgibt. Nee, sie wünscht sich Identität, sie wünscht sich einen Sinn für ihr Leben, sie wünscht sich ein Leben, für das es sich zu leben lohnt. Darum geht es ihr. Und jetzt kommt mein dritter Punkt, der heißt, eine Wende in der Geschichte. Hannah wünscht sich eigentlich nur was Menschliches, also was Gewöhnliches, ein Kind. Das ist nichts Außergewöhnliches, aber das ist für sie so unfassbar wichtig, und weil sie es nicht hat, vergeht sie in Traurigkeit. Sie sagt, ich wünsche mir das so sehr. Und wenn ich das nicht kriege, dann vergehe ich. Und dann, stell dir vor, dann, sie steht auf von diesem Tisch, sie isst nichts, sie fängt an zu weinen und sie geht weg. In ihrer großen Not geht diese Frau vor den Tempel. Stell dir vor, hinter der Mauer, da sitzen alle. Die sitzen alle am Tisch, die haben das Opferfest gefeiert, die sitzen beisammen, die freuen sich, die lachen, die essen gut. Und vor der Mauer alleine steht eine Frau und die weint. Keiner ist da, die steht alleine da. Aber nicht nur das, sie schüttet ihr Herz vor Gott aus, so schön steht es in unserem Text drin. Und ich glaube, es gibt wohl kaum was, gerade zu der Zeit damals, was man menschlich weniger ändern könnte als das. Wenn du dir einen Partner oder sowas wünschst, dann kannst du ja versuchen, dich irgendwie besser anzustellen oder vom Spiegel hübsch zu machen. Wenn du erfolgreicher sein willst, kannst du ja vielleicht mehr arbeiten, mehr lernen, mehr Coachings machen oder sowas. Aber hier, keiner auf der Welt kann dieser Frau helfen. Niemand kann irgendwas für sie tun, um ihre Situation zu ändern. Nichts ist zu machen. Und das weiß sie. Und deshalb ist die Sache so aussichtslos und deshalb geht sie nur zu Gott. Und Hannah geht zu Gott und sie legt alles vor ihn hin. Und Eli, der Priester, der daneben sitzt, nach einem anfänglichen Missverständnis so hin und her, dann sagt er, hey, geh nur, Gott gewähre dir deine Bitte. Und dann geschieht etwas, da steht dann, da ging Hannah und aß und trank und war nicht mehr betrübt. Und ich dachte mir, komisch. Hat sich irgendwas verändert? Eigentlich nicht. Sie hat immer noch kein Kind. Sie ist auch nicht schwanger. Eigentlich hat sich äußerlich nichts getan. Penina macht sich immer noch über sie lustig. Die anderen Kinder sind immer noch um sie herum und sie hat immer noch nichts. Was hat sich verändert, dass dort steht, sie setzt sich an den Tisch, sie war nicht mehr traurig, sie isst und trinkt. Äußerlich hat sich nichts verändert, aber in ihrem Herz ist was passiert. Ich würde sagen, zum ersten Mal hat Hannah die Sache ganz Gott abgegeben. Und zwar ganz, komplett. Da ist nichts mehr, was sie selber behalten hat. Nichts mehr liegt in ihrer Hand. Kein Wunsch, kein Anspruch, nur das Wort. Alles will ich Gott abgeben. Und sie meint es ernst, sie meint es todernst. Wir sehen das nachher in unserem Text. Sie behält nichts mehr zurück. Und damit kommen wir zum vierten, wo sie sagt, alles will ich Gott abgeben, weil jetzt passiert die eigentliche Wende. Hannah wird tatsächlich schwanger und sie bekommt ein Kind. Sie bekommt einen Sohn und sie nennt ihn Samuel, von Gott erbeten. Und stell dir vor, diese Frau, die noch vor kurzem vor diesem Tempel stand und geweint hat, alleine, wo alle sich gefreut haben, die betrübt nach Rama zog und auf einmal hält sie dieses kleine Kind im Arm. Vielleicht hast du dir schon vieles in deinem Leben gewünscht und viele Dinge waren bestimmt wichtig und viele Dinge waren dir vielleicht auch nah an deinem Herzen. Aber ich kann dir sagen, du hast keine Ahnung, du kannst nicht mal ansatzweise nachvollziehen, was Hannah in diesem Moment spürte. Du hast keine Ahnung. Ich erinnere mich noch genau daran, als meine Frau zum ersten Mal schwanger war. Dann merkst du, Sachen verändern sich, also der Körper verändert sich. Daheim verändert sich's, man richtet ein Kinderzimmer ein und kauft komisches Zeug, wo man davor nie brauchte. Pampers und irgendeine Wärmelampe und ein Bett, wo man jemanden einsperren kann und so komische Sachen und so. Und es verändert sich was. Das baut sich was auf, aber irgendwie ist es halt, also mir ging es so, das ist irgendwie so ein bisschen unwirklich. Klar, also der Bauch wird halt größer, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht das Verlangen, da so hinzu und so, oh mein Kind, keine Ahnung, ich weiß nicht. Da bin ich jetzt vielleicht nicht so emotional Und dann geht's los. Dann setzen die Wehen ein, dann fährt man ins Krankenhaus, beim ersten Kind total aufgedreht, du weißt ja nicht, kommst dort an, dann irgendwelche Untersuchungen und Geräte und der Kreissaal und dann, ja, manche kennen das vielleicht besser, ich war super aufgeregt, so, was ist jetzt, was ist jetzt? Und dann du als Mann, das fünfte Rad am Wagen, bist einfach froh, wenn du nicht störst und dann stehst halt daneben, ich wusste ja auch nicht, denk, ja, puh, jetzt kommt halt, ja, klar, das Kind kommt, war ich, ja, stehst halt da und dann, ich erinnere mich an den Moment, das war alles so, keine Ahnung, so abstrakt und so, ja, irgendwie, klar, dann kommt dein Kind und dann gab es diesen einen Moment und dann auf einmal lag das Kind dann da und ey, das war ein Moment, ich kann es nicht an, das ist zum ersten Mal im Leben, wo mir der Atem weggeblieben ist und ich dachte so, Alter, das ist mein Sohn. Und in der Sekunde, wo dieses Kind da liegt, und das ist halt, das ist ja irgendwie matschig oder so, und das ist, und trotzdem, ja, also, und trotzdem in dieser Sekunde ist dieses kleine Kind komplett in mein Vaterherz eingeschlossen und in das Mutterherz. Komplett. Das ist ganz in meinem Herzen, in diesem einen Augenblick. Und ich sag dir eins, ey, es gibt kein Kind und keinen Jugendlichen und keinen Schüler, der mich dermaßen auf die Palme bringt, Alter, wie mein Sohn. Ja, der so meine Nerven strapaziert wie mein eigenes Kind. Aber es gibt keinen, den ich nur ansatzweise so sehr liebe wie mein Sohn. Der ist ganz in meinem Vaterherz. Seit diesem Moment, wo der da vorne lag, ist er ganz in mein Vaterherz eingeschlossen. Und ich glaube, dass Hannah nach all dem, was sie durchgemacht hat, nach all den Schwierigkeiten und so, dass als dieses Kind vor ihr lag, das sogar, würde ich sagen, noch krasser war als bei mir, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann, aber ich glaube, der ihr Herz hat das Kind noch viel mehr umschlossen. Das ist mein Sohn. Überleg mal. Krass. Und so wächst das Kind ran und sie denkt an ihr Versprechen. Und sie weiß es, sie sagt, hey, wenn du, Herr, mir einen Sohn geben wirst, so will ich ihm den Herrn geben alle Tage seines Lebens. Und jetzt hat sie einen Sohn. Und es lässt sich groß Dinge versprechen, dass du sagen wirst so, ja, wenn ich 10.000 Euro bekomme, dann gebe ich 8.000 ab. Und so, ja, warten wir. Wenn du 10 hast, dann auf einmal sind die so schön in der Tasche. Wenn ich es dann habe, dann sind meine Versprechen nicht mehr so viel wert. Und ich glaube, Hannah hatte bestimmt krasse Kämpfe. Ich glaube echt, dass das nicht so einfach ist, den Sohn abgeben, nach Rama gehen, den einmal im Jahr sehen. Stell dir das vor, ich stelle mir das vor, jetzt mein Sohn ist irgendwie 2 Jahre alt, mein Kleinster jetzt. Wenn ich mir vorstelle, oder mit 3 Jahren, du gehst zum Tempel und dann stelle ich dieses kleine Männchen dahin und würde mich umdrehen und weggehen. Ich weiß nicht, also schon allein die Vorstellung, die würde mich verreißen. Wenn ich mir vorstellen würde, ich würde jetzt meinen Sohn dorthin bringen und dann stelle ich ihn in den Tempel hin und ich drehe mich um und ich sage, hey, hier ist dein Platz. Keine Ahnung, also mir würde es das Herz verreißen. Und da hat sie mit ihrem Mutterherz gekämpft. Ich glaube, das Mutterherz hat geblutet, aber sie trifft eine Entscheidung. Mein Versprechen vor Gott will ich halten. Und so nimmt sie diesen kleinen Samuel, dieses kleine Männchen. Und das war irgendwo, naja, zwischen 3 und 5 Jahren. Das war ein kleines Kind. Dann war es entwöhnt. Und sie geht mit diesem Kind zum Tempel und übergibt diesen Sohn Eli, dem Priester, auf dass Samuel Gott diene alle Tage seines Lebens. Das ist krass. Das ist krass. Ich stelle mir diesen Moment vor, ich weiß nicht, sich das vom Herz zu reißen und mein Sohn, diesem Priester, ihm sagen, hey, alle Tage deines Lebens sollst du hier im Haus des Herrn sein. Du bist ganz Gott geweiht. Und jetzt, finde ich, wird es noch krasser. Jetzt kommt das Verrückteste an der ganzen Geschichte, das völlig Abstruseste. Sie gibt Samuel ab und es folgt der Lobgesang Hannas. Das sehen wir dann in Kapitel 2, das werden wir nächstes Mal sehen. Der Lobgesang Hannas. Stell dir vor, gegen alle Erwartungen, sie gibt das Beste, das Allerbeste, was ihr am nächsten am Herzen ist, das reißt sie sich vom Herzen und gibt es Gott ab. Und auf einmal herrscht überströmende Freude. Das ist krass. Und damit es jetzt nicht nur eine Geschichte von vor 3000 Jahren wird, ist mein letzter Punkt, der sagt, hey, was ist mit dir? Du hast auch Wünsche, du hast auch Ziele, ganz egal, wer hier sitzt, ganz egal, wer du bist, ganz egal, in welcher Lebenssituation du bist, du hast irgendwelche Ziele, die du verfolgst und von denen du, wenn du ehrlich bist, denkst, wenn ich es erreicht habe, bin ich glücklich. Wenn ich es geschafft habe, bin ich glücklich. Wenn ich einen Partner habe, wenn ich eine Familie gegründet habe, wenn wir geheiratet haben, wenn ich die Schule geschafft habe, wenn ich ein Haus habe, wenn, dann werde ich glücklich sein. Und keiner würde das hier sagen, wir sind eine Kirche und wir wissen alle, was sich gehört, was man sagt. Aber wenn du ehrlich bist, würdest du es sagen. Wenn ich nur noch das, dann bin ich glücklich. Und dafür betest du dann betest du, Gott, hilf mir, die Ausbildung zu schaffen. Gott, du siehst dieses Mädchen und wir würden voll gut zusammenpassen und ich wünsche mir das voll und bitte mach doch, dass das klappt, schenk das doch Gott und so weiter. Und ich will sagen, ey, das ist nicht falsch, du darfst dafür beten. Aber wenn man den Text von heute nur oberflächlich anschauen würde, dann würden wir sagen, Gott sorgt dafür, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Gott ist dein Life-Coach. Gib dein Leben Gott ab, bete nur kräftig. Wirf genug Münzen in den Automat mit deinen Gebeten und dann kommt am Ende das raus, was du dir wünschst. Aber wir wissen, das ist falsch. Wenn wir die Bibel anschauen, sehen wir, das ist völlig falsch. Worum geht's denn? Gott ist nicht da, um dir deine Wünsche zu erfüllen. Du bist auch nicht da, damit du deinen Traum leben kannst. Auch wenn das jetzt vielleicht hart klingt. Sorry, so sagt's die Bibel. Die Bibel will dir die Antwort geben auf der Suche nach Identität, auf der Suche nach, warum bin ich hier? Und die sagt, denn von ihm, sie redet von Gott, und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit, steht in Römer 11. Oder in 1. Korinther steht, ob ihr esst oder trinkt oder egal was ihr tut, tut alles. Nicht manches, nicht das meiste, alles, 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 alles zur Ehre Gottes. Die Bibel und Gott sind nicht dafür da, dass er dir das beste Leben ermöglicht, dass du deine Wünsche auslebst, dass du das Leben leben kannst, das du dir gerade wünschst. Sorry, darum geht's nicht. Da gibt es einen Haufen anderer Stellen. Es geht in erster Linie darum, dass du für Gott lebst. Da steht, alle, die nach deinem Namen genannt sind. Wenn du sagst, ich bin ein Christ, dann bist du nach Christus genannt. Dann betrifft diese Stelle dich. Da steht, alle, die nach deinem Namen genannt sind und alle, die nach deinem Namen genannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe, die ich gebildet habe und gemacht habe, so steht es drin. Er sagt, Gott sagt, die ich zu meiner Ehre gemacht habe. Gott gibt uns unfassbar viel. Und gerade hier, keiner sitzt hier, der sagen könnte, hey, ich habe zu wenig. Niemand sitzt hier und hat zu wenig. Aber unser Text gibt uns vor allem ein Beispiel, wie wir damit umgehen sollten. Hannah nimmt das Beste, das Allerbeste und sie reißt es sich vom Herzen und sagt, das will ich Gott geben. Und darin findet sie Erfüllung und freut sich und danach bricht sie aus in Lobgesang und sagt, das war es wert. Und ab dann, und das werden wir dann im Laufe der Geschichte sehen, beginnt eine wunderbare Geschichte mit diesem kleinen Samuel. Dieses kleine Männchen, das sie dort abstellt, dem wird auch gleichzeitig dieser Staffelstab der Geschichte übergeben. Und wir schauen mit ihm weiter, was passiert Wunderbares mit diesem kleinen Männchen, das vor diesem riesigen Tempel steht. Alles will ich Jesus weihen. Ich glaube, das haben wir alle oft gesungen, aber selten gemacht. Was ist das Beste in deinem Leben? Egal, ob du es hast oder ob du es dir vorstellst. Stell dir das mal ganz bildlich vor, es ist keine rhetorische Frage. Stell es dir echt mal vor. Was würdest du sagen, ist das Beste in deinem Leben? Das Allerbeste. Ob du es hast oder ob du es anstrebst. Oder du sagst, das will ich unbedingt haben. Was ist das Beste? Talent sein, Job, Geld, Beziehung, Freundschaft, Ziele, alles möglich, keine Ahnung. Was ist das Beste in deinem Leben? Was ist dir am allerwertvollsten? Was macht dich am meisten glücklich? Das Beste will ich Jesus geben. Machst du das? Machst du das wirklich? Als ich in deinem Alter war, zumindest hier von manchen, dann war ich unglaublich verliebt. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, das passt dir so gut. Ich war unglaublich verliebt in ein Mädchen. Und ich habe mich echt saumäßig angestrengt, Mann. Ich habe mich echt von der besten Seite gezeigt und weil die weit weg wohnte, war das schwierig. Und ich musste viel investieren und mich bemühen und um dieses Mädchen kämpfen. Und das hat viele Monate gedauert. Und dann habe ich gemerkt, jetzt kommen wir an einen Punkt, wo ich jetzt diese Frage stellen muss, hey, möchtest du mit mir in eine Beziehung gehen? Und ich bin so kurz davor, endlich die Freundin zu bekommen, die ich mir schon so lange gewünscht habe. Aber eins wusste ich auch, Gott ist ein Gott, dem der erste Platz gehört. Und ich habe eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, hey, nachdem wir uns jetzt so lange wirklich gut verstehen, so, ich würde mir so sehr eine Beziehung mit dir wünschen, ich würde gerne mit dir zusammenkommen. Aber eine Sache sage ich gleich von Anfang an, ich sage, Gott wird immer die erste Stelle haben in unserer Beziehung und in allem. Und ich sage, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, wird immer oben stehen. Und wenn du damit nicht einverstanden bist, dann beende ich das hier. Und es sagt sich jetzt leicht, wenn man dann hier über 10 Jahre verheiratet ist und so, aber damals war das so, mein ganzes Schloss könnte zusammenbrechen. Denn das war das Schönste, das war das Beste, was ich mir in dem Moment vorstellen konnte, dass wir zusammenkommen und ein Pärchen werden. Das war das Beste. Und diese Nachricht abzuschicken, glaub mir, ich saß so lange dran, dachte mir, hey, jetzt stell dir vor, du schickst es ab. Und stell dir vor, wie ist es für ein Mädchen? Da ist ein Junge und der gefällt dir vielleicht auch und es passt, aber der sagt dir, hey, den ersten Platz in meinem Leben wirst du niemals haben. Ist auch nicht so toll. Weiß nicht, ob man sich das als Frau so vorstellt, wenn sich ein Junge um dich bemüht und dann sagt, hey, ich bin bereit, alles jetzt zu beenden, wenn das nicht in Ordnung ist. Ich saß echt lang dran, ich habe nur auf die Antwort gewartet, dachte, hey, boah, Mann, was wird da jetzt kommen? Zum Glück hat die Frau ja gesagt, das ist jetzt meine Frau. Ja. Die hat ja gesagt, wir sind zusammengekommen, wir haben geheiratet, unser Trauvers ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich bin seit 11 Jahren verheiratet. Der beste Abend in der Woche, sind wir ehrlich, ist Freitagabend. Ich bin seit 11 Jahren niemals Freitag zu Hause. Unser 10-jähriger Hochzeitstag fiel auf Freitag. Meine Frau sagt, pack dein Sack, geh in die Jugend. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich pfeife auf alle Geschenke, ich brauche keine Reise und das ist mir völlig juck. Meine Frau sagt, geh und diene Gott. Das ist das Wichtigste. Das Beste will ich Gott abgeben. Verstehst du das? Ich meine, checkst du das? Und du sagst dann, oh, das ist voll schwer, wenn du wüsstest, das ist so. Sag ich, ja, natürlich ist es schwer, sonst wär's doch nicht das Beste. Den Müll brauchst du Gott nicht hinwerfen. Das werden wir auch noch sehen im Text. Elis Söhne machen es nämlich anders. Die sagen, das Beste nehme ich für mich und den Rest werfe ich Gott hin. Und auch den ihr Ende sehen wir und das nichts von Lobgesang. Dreckiges Elend wird über die kommen. Hannah reißt sich das Beste von der Seele und sie gibt es wirklich. Und sie erfährt echte Freude. Und ich kann dir sagen, mach das Gleiche, denn ich kann dir sagen, es lohnt sich. Auf der Suche nach Erfüllung finden wir die nur in Gott, indem wir erfüllen, wofür wir gemacht wurden. Auf dass euer Licht leuchte vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen. Amen.